Hallo und herzlich willkommen zur 179. Folge der Gegengrade. Und wir haben heute einiges zu besprechen, unter anderem, warum ich hier überhaupt in einem Poloshirt mit SSV Jeddelo Vereinsemblem sitze. Über das und noch viel mehr werde ich natürlich wieder mit der lieben Anna sprechen. Schönen guten Abend, Anna. Schön, dass du da bist.
Hallo Thomas, guten Abend. Schön, dich zu sehen.
Ja, ebenso. Ja, um gleich das Rätsel zumindest für unsere YouTube-Zuschauerinnen und Zuschauer aufzulösen. Es gab letzte Nacht ein Großfeuer beim SSV Jeddelo, wodurch Teile der an das Spielfeld angrenzenden Sporthalle und vor allen Dingen die Anbauten, die auch Umkleideräume und Klamotten, Trainingsutensilien, Bälle, Raum, Technikräume, pipapo, wurden da völlig zerstört bei diesem Feuer. Das heißt, auf absehbare Zeit gibt es erstmal keinen Spielbetrieb mehr in der Arena vom SSV Jeddelo. Und es muss natürlich sowieso jetzt für einiges gesorgt werden, wie eben neue Trikotsätze und Co. Das heißt, da herrscht gerade ziemlich viel Aufregung und naturgemäß auch Chaos, Unsicherheit und viele offene Fragen. Deshalb, wer die Gegengerade regelmäßig hört und sieht, weiß natürlich um meine Nähe zu diesem Verein, für den ich ja Videos produziere, auch immer mal wieder zum Spiel gehe. Das hat mich schon ziemlich geschockt, deshalb muss ich heute mal aus Solidarität mit SSV Jeddelo Poloshirt hier sitzen. Man möge es mir nachsehen. Nichtsdestotrotz wird es natürlich weiterhin hier um die Eintracht gehen, die ein ganz hervorragendes Spiel beim SSV Ulm abgeliefert hat. Sarkasmus beiseite. Anna, wir haben letzte Folge schon bereits darüber philosophiert. Die hieß ja nicht umsonst das Haar in der Suppe. Wie man dieses 2:0 gegen Fürth denn bewerten solle, ob das mehr an der hervorragenden Leistung von der Eintracht lag oder vielleicht doch mehr an Fürth. Ich will diese Frage nicht abschließend beantworten, aber es war, Trainer Scherding nannte es, ein Rückschritt in alte Zeiten. Es fühlte sich so ein bisschen an wie Elversberg 2023, schrieb zumindest Lars Rücker von der Braunschweiger Zeitung auf Twitter respektive X. Wie ging es dir an diesem Spieltag?
Schlecht. Ach, ich weiß nicht. Wir haben ja eben gerade im Vorgespräch auch einmal kurz genau dieses Gefühl angesprochen. Und ich sitze hier und natürlich sitze ich hier gerne und rede mit dir über Fußball einerseits. Andererseits weiß ich ehrlich gesagt nicht so richtig, was ich sagen soll. Weil was soll ich sagen? Irgendwie, ja, man dreht sich im Kreis. Es ist so, dass ich eine Mannschaft sehe, die es nicht verkraftet, ein Gegentor zu bekommen. Und das ist schlecht, weil wir nicht so gut sind, als dass man davon ausgehen könnte, dass wir kein Gegentor fangen. Wir sind so ganz gut in das Spiel gestartet, relativ aggressiv, wo ich schon anfange, ehrlich gesagt, eine Augenbraue zu heben. Wenn man sehr aggressiv spielt, grundsätzlich bin ich nicht dagegen, weil ich auch finde, dass das allgemein im Moment eine Situation ist, in der so eine bestimmte Haltung nicht nur gepredigt werden sollte, sondern auch auf den Platz gebracht werden sollte und ich als Zuschauerin auch punktuell durchaus dankbar bin, wenn ich sehe, da hängt sich eine Mannschaft rein. Ich finde aber von Beginn weg bin ich dann manchmal so ein bisschen misstrauisch in Bezug auf, soll Aggressivität irgendwas kompensieren? Also vielleicht eine gewisse Planlosigkeit oder eine Unsortiertheit oder vielleicht auch eine Ängstlichkeit oder so, ohne das jetzt überpsychologisieren zu wollen. Und das 1:0 ist mit Verlaub nichts anderes als eine Frechheit. Alles, was ich davor gesehen habe, was in mir dafür gesorgt hat, dass ich dachte, naja, mal schauen. Auswärtsspiel immer nicht so einfach. Aus den letzten zwei Spielen 4 Punkte, die einzigen 4 Punkte, aber immerhin. Mal gucken, was sie aus dem Spiel gegen Fürth mitgenommen haben. Da war ich ja in der letzten Folge relativ optimistisch, dass das vielleicht einfach den Weg ebnet in Richtung einer besseren Phase. Und dieser bessere Weg oder dieser Weg in Richtung einer besseren Phase endete in der 15. Spielminute mit einem Gegentor. Und da frage ich mich, ist das euer Ernst? Also und dann heißt es irgendwie in der Pressekonferenz, ja, wir hätten ja irgendwie nicht so richtig nach vorne gespielt und woran das denn gelegen haben könnte. Und dann ist die Antwort darauf, ja, weil wir in der zwischen der 15. und der 45. Minute zu schlecht waren. Und dann ich so, ja, dann sei es doch nicht. ich weiß, es ist nicht so einfach, aber also Mann. Ja.
Die berühmt-berüchtigten Phasen, ja. Beim Tor bin ich, sorry, man wird es noch hören, ich lag letzte Woche flach mit Erkältung, kämpfe noch ein bisschen mit den Nachwirkungen. Das Tor, ja, das ist so ein Eintracht-Gegentor aus den ersten 3 Spielen. Wir gucken mal zu, was der Gegner macht. Ich hatte im Vorgespräch schon gesagt, das war die erste längere Ballbesitzphase von Ulm in unserer Hälfte und ich dachte innerlich, gleich klingelt's und es klingelte gleich. Wie kann sich der Ulmer Spieler auf der rechten Seite so mutterseelenallein in den Strafraum reinspielen lassen? Wie können 2 Leute vom Gegner oder 3, glaube ich, sogar irgendwie am Fünfer freistehen? Leute, das kann doch nicht euer Ernst sein. Es wurde ja nochmal darauf hingewiesen, wir seien ja so gut ins Spiel gekommen. Ja, wir haben relativ viel Dominanz ausgeübt bis ins letzte Drittel des Gegners, weil da fehlten uns dermaßen komplette Ideen, da ging gar nichts. Also wir strahlten ja 0 Torgefahr aus. Also diese Bemerkung muss ich leider kassieren, weil das war ein Muster ohne Wert. Ulm guckte sich das eine Weile halt an, die machten das ziemlich gut, sagten, Eintracht liebt es ja, dem Gegner einen Ball zu geben. Also drehen wir das Spieß mal um, machen das selber, haben ziemlich gut die Räume hinten eng gemacht, das haben die wirklich, wirklich gut gemacht und es passiert halt das, was so gerne passiert ist in den Spielen vor den beiden letzten Spielen. Man muss einfach nur darauf warten, dass wir Fehler machen. Genau das passierte wieder. Danach lief halt sowieso nicht mehr viel zusammen gegen, ich weiß nicht, 3 oder 4 gefühlt 1,98 Leute ständig mit hohen Flanken zu operieren. Leute, wie einfallslos kann man den Fußball spielen? Naja.
Ja, aber es kann halt nicht sein. Also das
kann nicht sein. So,
du musst doch, also wenn, ich weiß, wir spielen lieber Fußball ohne Ball, aber das kann nicht sein. Wirklich, und mit, ich meine das überhaupt nicht im Sinne von hier, was ist das für ein sportlicher Gegner, weil wir können uns mitnichten irgendwie über Ulm in sportlichen Belangen erheben. Es ist nur so, das ist direkte Konkurrenz. Und wenn wir gegen die direkte Konkurrenz so auftreten, und dann, ja, kannst du dich erinnern an dieses Spiel in Regensburg mit den 4 roten Karten?
Oh Gott.
Ich glaube, es waren 4.
Ich glaube, 3. 3?
Ja, 2 direkte, so
rot, irgendwie sowas.
Ja, ja, da also irgendwie, ja, erinnerte mich das an sowas. Also natürlich nicht ganz so krass, aber das darf irgendwie unterm Strich, finde ich, korrigier mich, wenn du das anders siehst. Also verdient nach so einem kleinen Lichtblick in den letzten 2 Wochen in Ulm 3-1 zu verlieren, in Unterzahl, das macht mir keinen Mut.
Nee, wenn man das mal auseinandernimmt, wir haben dieselbe Startaufstellung wie gegen Fürth gehabt. Ja. Und es setzte sich halt das fort, was wir halt eben auch als Haar in der Suppe mit identifiziert haben. Es waren mehr als ein Haar in der Suppe, aber das war eins der Haare in der Suppe, dass das Kreativspiel einfach nicht funktioniert bei uns. So, und wenn du halt einen tiefstehenden Gegner hast, der Räume dicht macht, da war das so dermaßen offensichtlich. Und ich mich halt frage, warum, verdammte Axt, wählt Scherning schon wieder diese Aufstellung? So. Dass das defensiv so ein Desaster ist, hat erstmal nichts mit der Aufstellung zu tun. Da wird es andere Faktoren geben, die bitte Trainer und Mannschaft untereinander mal aufarbeiten und bitte aller spätestens ab dem nächsten Spiel im Derby nämlich mal abstellen. Das kann einfach nicht sein. Aber der Aufstellung wohnte eben dieses ideen- und kreativlose Spiel halt inne. So, und da fange ich halt an. Ich habe in den letzten Folgen über Scherning hat weiter mein Vertrauen und darüber geredet. Das hat jetzt den ersten Knacks bekommen. Das habe ich auch öffentlich geschrieben, dass ich anfange, am Trainer zu zweifeln und dem, was er da auf den Platz stellt. Und wir haben das Pech, dass Leute wie Ukcik, oh Gott, ich kann schon keine Namen mehr aussprechen, man will es mir verzeihen. Ihr wisst, wenn ich meine, Conte auch noch nicht so 100% Rebiger, gut, der hat eh keine Rolle mehr gespielt, ist das auch noch verletzt. Dass da Kreativleute sind, die vielleicht noch nicht so da sind oder nicht 100% da sind, aber wir haben auch einen Conte, wir haben auch einen Marie. Wir haben da Möglichkeiten, anders zu spielen, aber auch mal ein System umzustellen, wo du teilweise, glaube ich, sogar mit einem annähernd gleichen Potenzial spielen könntest. Du kannst ein 4-3-3 versuchen, weil die Fünferkette, unsere Schienenspieler, das waren ja unser Schienenspieler auf der rechten Seite, das war ja Totalausfall. Auf der linken Seite war ein noch totaler Ausfall. Das ganze System muss halt auch mal in Frage gestellt werden, ob das wirklich so weitergehen kann. Also ich plädiere, da bin ich übrigens nicht alleine. Ich habe mich vor dem Spiel mal vor dem Podcast mal ein bisschen mit Jussi ausgetauscht, der auch sagte, ja, geh auf ein 4-3-3. Er hatte da Personal weiter am Start, wo ich halt nicht mit ihm einer Meinung bin und damit auch nicht mit der KI von GSN, man möge es mir verzeihen. Ich sehe nicht, warum ein Robin Krause da weiter spielen sollte, weil wir haben jemanden wie Yannis Nicolaou, den man halt da reinschmeißen kann. Immer unter dem Vorbehalt, ich weiß nicht, was der im Training treibt, da bin ich nicht dabei. Aber das ist halt jemand, der einfach spielstärker ist. So, der hat auch seine Macken, klar, aber das ist jemand, der mal Bälle verteilen kann, der mal Bälle in die Tiefe spielen kann, der auch nicht diese ewigen Aussätze hat von Krause. Es gibt Alternativen zum Kaufmann. Beides Typen, das ist mir ganz wichtig, die liebe ich über alles als Typen. Ne? Als Fan werde ich ganz, ganz weich und schmelze vor mich hin, wenn man über die beiden redet, aber was sie fußballerisch aktuell auf den Platz bringen, ist leider nicht ausreichend, das reicht nicht. So,
ja, ich finde,
System um, setzen Conte ein, setzen Marie ein, lass dir was einfallen, Trainer, aber so geht es einfach nicht weiter.
Ich finde, es ist halt auch eine andere Ausgangslage. Also wenn du gegen Fürth spielst und davon ausgehen kannst, dass du nicht die Mannschaft bist, die spielbestimmt ist oder die das Spiel machen muss oder die den Ball mehrheitlich hat, dann kannst du ja auch agieren ohne dieses super kreative Zentrum, zumindest in der Theorie. Wenn du gegen einen Gegner spielst, der eher passiv agieren wird, wahrscheinlich, und also die Daten geben das her, dass es ungefähr anteilig eine ähnliche Verteilung gewesen ist in puncto Ballbesitz, was ich jetzt nicht so mega überraschend finde, solltest du dich darauf einstellen, dass du mehr fürs Spiel machen musst. So oder so, wenn es nicht gelingt oder wenn die Ideen nicht fruchten oder wenn man versucht, das irgendwie anders zu kompensieren oder so, stellt sich mir, wie, glaube ich, irgendwie vor 4 oder 5 Wochen auch die Frage, wie und warum läufst du halt fast ich glaube, 8 Kilometer weniger. Also.
Völlig berechtigte das Frage. Ist so, ja. Ne, irgendwie, wenn wobei man sieht, ich vorsichtig wie Ulm, immer nicht weiß, ob das halt auch deswegen ist, weil halt jemand ab der 50. rote Karte bekam. Was der dann eventuell aus, also da weiß ich nicht, wie sie es berechnen, aber wenn das halt so zehnt ist, ist das ja ein Stück weit Erklärung. Aber
eigentlich müsste es doch, ja, korrigiert, keine Ahnung, vielleicht weiß das jemand von den Personen, die uns zuhören, in meinem laienhaften Kopf müsste das Fehlen der 11. Person dazu führen, dass diejenigen, die auf dem Platz sind, tendenziell mehr laufen.
Noch mehr laufen, also 8 Kilometer dürften es nicht werden.
Nee, vielleicht. Nein, das nicht. Aber
ja, gesagt, die Diskussion ist schwierig, finde ich.
In der 10. Minute vom Platz gestellt worden. Ich finde den Unterschied trotzdem deutlich. Und ich finde, was jetzt in dem Spiel auch wieder zu sehen war, war diese komische Lücke zwischen der hinteren Kette und dem Mittelfeld.
Ja.
So, Ulm ist im Ballbesitz, läuft auf unseren Strafraum zu und das, was wir machen, ist zu warten. Und warum rückt da keiner vor? Warum wird nicht versucht, den Ball zu gewinnen vor unserem Strafraum, sondern erst, wenn der Gegner so auf fast Flankenhöhe ist, wird irgendwie ausgeschwärmt und dagegen gearbeitet. Vielleicht hat das irgendwie einen Hintergrund. Ich sehe ihn ehrlich gesagt nicht. Oder kann mir da keinen Reim drauf machen. Oder die Idee dahinter funktioniert nicht. Aber das ist, also es wirkt irgendwie komisch, unbeweglich und ganz offensichtlich, ja, auch das 3-1, also klar, ist ein Elfmeter, aber ich meine, der Typ kann sich halt irgendwie auch 3 Meter vorher schon fallen lassen, als Ermin ihn tackelt. So, 98% der Fußballer hätten das, glaube ich, angenommen und gesagt, alles klar, dann versuchen wir es hier jetzt mal im Freistoß. Und dann hat er noch die Sportlichkeit gehabt, da aufrecht zu bleiben. Und wird dann aber einfach, nee, es war nicht Ermin, der war dann letzter Mann, wird dann halt von Tower umgemäht, ja, gut.
Ja, Tower ironischerweise ja bis dahin gar nicht so schlecht im Spiel, also das ist jetzt auch nicht meine erste Wahl für die Sechserposition, also wie gesagt, ich verstehe nicht, warum Nikolaus nicht auf der Bank sitzt. Dann weiß ich, das ist kein zweitliga-würdiges Verhalten, also von der gesamten Hintermannschaft nicht. Das waren 4 gegen 1. Nein. Und am Ende bleibt dann nur noch übrig, den Gegner da umzurennen. Also, ja, kein Verständnis. Witzigerweise, wahrscheinlich, weil Ulm dann Nervenflattern bekam, keine Ahnung warum, kam ja dann unsere stärkste Phase mit einem, muss man ja auch mal sagen, sehr schön herausgespielten Anschlusstreffer.
Das stimmt.
Was natürlich auch viel an Einzelkönner, Leistung A, Philipp B, so ein abgezockter Routinier wie Polter, der halt sehr geschickt den Ball da weiterleitet und Levi macht das auch echt gut, also mit Überlegung gegen die Laufrichtung vom Torwart wirklich gut herausgespielt und dann kam ja nochmal so eine Dreiviertelchance von Kaufmann. Der Torwart frisch raus fischte übrigens natürlich an dieser Stelle nochmal gute Besserung an den Keeper von Ulm. Das sah wirklich, wirklich, wirklich übel aus, was da passiert ist. Also meine Güte, das muss überhaupt nicht sein in so einem Spiel.
Nee, definitiv. Vor allem ist er gerade auch mit einer Gehirnerschütterung vorher schon mal ausgefallen. Also im Moment wirklich keine glückliche Phase des Keepers. Insofern,
gute Besserung. Christian Ortak, gute Besserung an dieser Stelle, solltest du das hören. Ja, dann wurde uns natürlich komplett der Zahn gezogen in dieser stärkere Phase mit dem Elfmeter. Dann war es irgendwie vorbei. Also Summenstrich drunter. Es gibt Fragen, auf die, glaube ich, wir so als geduldige Fans, ich meine, 1000 waren an einem scheiß Freitagabend 500 Kilometer nach Ulm gefahren, Alter, um das Team zu supporten. Noch eine Choreo mit die 125 Jahre Fußball in Braunschweig, keine Ahnung.
150, glaube ich, ja.
150 war noch sehr kurz zu sehen bei Sky mit einem unterirdischen Moderator, der ständig von Stumpf sprach auf Seiten von Ulm und denkst so, oh, Alter, ey, du hast einen Job, die Spielernamen richtig auszusprechen. Nicht mal das kriegst du hin. Also ernsthaft. Da haben wir, um den Bogen zu spannen, glaube ich, ein paar Antworten verdient. Und das fehlt mir. Und da fehlt mir auch in der Pressekonferenz mal bei allem, was Schanning ja richtigerweise ansprach, wo er auch sauer aufs Team war, was auch einfach nicht erstmal nach so einem Spiel direkt nicht zu erklären ist. Aber mir fehlt auch wirklich ein bisschen mal eine selbstkritische Herangehensweise. Also ich halte ihm weiter zugute, das soll er sein, ist der Erste, der sich hinterfragt, dann soll er das auch tun. So, weil nochmal, ich bin nicht mehr einverstanden mit dieser, ich übertrage ein Prinzip aus der letzten Saison, das Erfolg gebracht hat, nämlich eisern an einer Standardformation festzuhalten, eisern an einer Startausstellung festzuhalten, die ich möglichst überhaupt nicht mehr wechsle. Das funktioniert einfach nicht mehr. Und wir sind zu durchschaubar mit dieser Startaufstellung. Wir sind nicht kreativ genug mit dieser Startaufstellung. Und das passt auch in der Defensive nicht, weil, wie du schon sagtest, wir gucken zu, was der Gegner macht. Das kann nicht sein. So. Und da möchte ich mal Antworten drauf, was er gedenkt, da zu tun. Oder wahrscheinlich wird es die Startaufstellung eventuell gegen Hanoi zum Ausdruck bringen. Aber ich möchte auch Antworten von Spielern haben. Jeckel spielt zwei Heimspiele Champions League, spielt in zwei Auswärtsspielen, als ob er noch nie einen Ball gesehen hat. Ich kapier's nicht. Was ist mit dem Jungen los, wenn er auswärts auftritt? Also das war ja schon wieder meine Güte.
Ja, ich verstehe sehr, was du meinst. Das ist etwas, was mir am Anfang an Schanning irgendwie sehr imponiert hat, als er neu in Braunschweig war. Dass er auch über sich gesprochen hat und darüber, wie er da was justieren möchte. In mir kam halt schon so ein bisschen die Frage auf, warum es halt, also der erste Saisonsieg und Frage natürlich, liegt es an Fürth, liegt es an uns, aber zumindest die erfolgreichste Leistung der Saison bisher ohne den Trainer am Seitenrand passiert.
Ja, es kommt natürlich
auch. Ich weiß, dass es nicht so einfach ist, aber trotzdem.
Es kommt ja mal ein bisschen drauf an, wie der Gegner auftritt. Ich meine, Fürth ist mehr ein Team, was ein Spiel machen will, was uns natürlich auch mehr entgegenkommt. Ja. Aber dieses so, jetzt habe ich meine Formation und die schmeiße ich mal ins Rennen, obwohl ich als Trainer gesehen haben muss, dass wir weiterhin in der Chancenerarbeitung so unsere Probleme haben. Ulm, es war irgendwie klar, dass die ganz anders auftreten werden als ein Team aus Fürth. So, und meine, so drei Wechsel in der Halbzeit, die ja auch irgendwie fruchteten. Da spricht ja Bände, auch eine Systemumstellung, die fruchtet. Das spricht für mich irgendwie Bände. So, dass auch ein Trainer damit zugibt, okay, das war nix.
Mhm. Ja, das stimmt.
Was ja nicht nur an wirklich teilweise gebrauchten Tagen, also die Michele Sanchez, der steht ja auch völlig neben sich, der Junge. Dann diese Privatfehde, die Rittmüller sich da lieferte mit seinem Gegenspieler ständig. Ich denke, nee, Junge, das ist auch ein Tick drüber. Also bei aller gesunden Aggressivität, die du da an den Tag legen kannst, aber konzentriere dich mal aufs Fußballspielen. Mhm. Dann hast du halt auch noch die größte Chance, die ersten Halbzeit halt von einem wie Rüttmüller, der halt nun mal, sein Ball ist nun mal nicht sein bester Freund. Dem darf ich noch nicht mal vor, dass das Ding da in die Wolken jagt. Also, da sind viele Dinge, die nicht passen. So Kiwi wies auf X recht drauf hin. Wie kann es so eine Summe an Fehlentscheidungen, an Paddeligkeiten, an Slapstick-Einlagen, an Pässen über 8 Meter, die nicht ankommen, wie kann es das in Summe so geballt geben in einem Spiel? Was stimmt da nicht? Ja. Das sind Profifußballer, die das jeden Tag machen.
Ja, und es ist, du kannst nicht den Effekt haben, wenn du ein Tor fängst. Das kann nicht sein. Ja.
Bremen hat 3 gefangen, hat noch 4-3 gewonnen.
Also. Ja, das Ja, sorry. Letzte Woche gegen Fürth ging ein Ball gleich in der Anfangsphase von den Fürthern so am Tor vorbei. Mhm. Keine Ahnung, wie dieses Spiel ausgeht, wenn der reingeht, weil ich der Mannschaft aktuell, die ist also wirklich so wenig widerstandsfähig und das sorgt mich wirklich sehr, weil, guck mal, du kannst, in Darmstadt haben wir einen Punkt geholt, aber du kannst halt 1-0 führen auswärts und dann fährst du mit Mainz 1 nach Hause, alles gut. Du kannst auch in Ulm eine okaye Anfangsphase haben und dann pennst du einmal, legst 1-0 zurück. Klar ist das ärgerlich, natürlich stellt man sich das anders vor, aber dann behalt die Nerven und spiel weiter und komm zu deinen Chancen. So, aber...
Ja, und da ist die Frage halt, obwohl es komisch ist, weil ein Großteil des letztjährigen Kaders wieder auf dem Platz steht. Gibt der Trainer, das ist eine offene Frage, meine ich null als Vorwurf, gibt der Trainer dem Team genug Handlungsmöglichkeiten mit auf dem Platz? Ist da das richtige Personal auf dem Platz, um das umzusetzen, was er wahrscheinlich will von denen? Also er will ja wahrscheinlich nicht so sagen, rennt mal defensiv rum wie ein Hühnerhaufen und greift auf gar keinen Fall einen Gegner an, bevor er nicht im 16er steht. Das wird er ja nicht machen. Aber hat er da genug Handlungsoptionen mitgegeben oder woran liegt es? Das ist ja ein Stück weit ein Rätsel. Aber nochmal, das ist für mich auch Aufgabe des Trainers, das jetzt rauszufinden und das auch abzustellen, das wird dann nochmal möglichst schnell. Weil, da werfen wir mal einen Blick aufs kommende Spiel.
Nein.
Es ist das erste Derby, auf das ich eigentlich keinen Bock habe. Das hat ehrlich gesagt weniger damit zu tun, dass ich glaube, wir kriegen sowieso einen Arschversohl von den Roten. So in der aktuellen Verfassung, in der wir sind, sondern einfach die Umstände, wo ich schon einfach keinen Bock habe, wo ich denke, da kommen sowieso wieder die nächsten drei Idioten, schmeißen die ganze Zeit Böller.
Ja.
Es kommen wieder Raketen aus dem Hanoi-Block in Richtung Familienblock von uns geflogen und. Oh, ich denke, wie können Chaoten es schaffen, einem so dermaßen die Freude auf ein Derby, was ja eigentlich ein Jahreshöhepunkt ist, zu verderben?
Hm.
Und die dann offenbar wahrscheinlich noch glauben, so, haha, wir sind aber so die Allergrößten.
Ja, ich bin wirklich gespannt, wie das wird. Im Derby-Rückspiel im Frühjahr hatte ich den Eindruck, dass klar, ne, du hast dann irgendwie Pyro, dies, das und so und alle sind ganz aufgeregt, aber dass diese Böllerwürfe, dass die schon von der aktiven Fanszene zwischenzeitlich geahndet, ne, also das ist irgendwie, ich glaube,
also sie wurden, das ist nach allem, was ich aus der Süd gehört habe, traf das auf Ablehnung, auch auf Aufforderung, genau, vom Capo zu sagen, lass den Scheiß jetzt endlich sein, es hat aber keiner gehört drauf.
Genau, richtig, genau.
So, und da kommt halt für mich ins Spiel, wir erinnern uns an das Flugblatt, was gegen Fürth verteilt wurde mit Hinblick aufs Derby, wo ja so ein kleiner Absatz stand zu sagen, ja, die, da gab es ja Grenzüberschreitungen, die haben wir aber aufgearbeitet. So, nee, da scheint es ja niemand zu geben, der auf Aufarbeitung irgendwie hört. So, und da scheint es ja Kauen zu gehen, die machen, was sie wollen. So, weil spätestens nach einer Capo-Ansage sagst du, okay, ich halte mal hier die Füße still.
Ja, ich glaube, dass diese Veranstaltung leider Personen anzieht, die nicht so richtig viel mit Fußball oder mit den Vereinen zu tun haben, sondern einfach in der Öffentlichkeit mal einen Böller werfen wollen. Und das ist, glaube ich, einfach eine schwierige Situation, weil wenn du ein Problem hast innerhalb einer Fanszene, glaube ich schon, dass Vereine da den einen oder anderen Hebel haben. Und ich jetzt auch zumindest aktuell dem Vernehmen nach nicht den Eindruck habe, als seien unsere Ultras oder unsere organisierte aktive Fanszene irgendwie auf Konflikt.
Das war kein Vorwurf von mir in Richtung der Ultras in Bezug auf die Böllerwürfe.
Nee, ich kriege auch gleich den Bogen. So habe ich das auch nicht, habe ich das noch nicht verstanden. Aber dass, wenn du als Verein Kontakt hast zu deiner aktiven Fanszene, und das nehme ich eigentlich bei uns relativ okay war, dieses Verhältnis. Aber Leute, die Böller werfen oder Leute gefährden oder andere Gäste irgendwie in Bedrängnis bringen, die haben nichts mit der organisierten Fanszene zu tun. Welche Mechanismen kannst du dann irgendwie nutzen, um das zu verhindern? Weil wenn Leute Teil eines Kollektivs sind und sich schlecht benehmen, dann kann das Kollektiv das vielleicht korrigieren, hoffentlich. Aber den Eindruck habe ich tatsächlich halt nicht. Also zumindest, wie gesagt, Referenz letztes Heimderby, habe ich das irgendwie anders wahrgenommen. Und deswegen bin ich fast ein bisschen noch unruhiger als im Vorfeld der anderen Derbys, wo man halt irgendwie so ein bisschen wusste, worauf man sich einlässt. Und man kennt das Prozedere und man weiß ungefähr, was passiert. Man weiß, es ist nicht das entspannteste Spiel. Du reist ja auch über die gleiche Route an wie ich. Ich fahre jetzt auch mit dem Zug und ich habe nichts irgendwie an, wenn ich hier mich auf den Weg mache, was irgendwie kenntlich macht, zu welchem Verein ich gehöre, weil ich einfach nicht lebensmüde bin. Und jetzt habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, was passiert. So, ich habe mitbekommen, dass unsere Gäste am Sonntag Probleme hatten, die Karten zu verkaufen zu 100%. Und wer die jetzt gekauft hat, ob das irgendwie Normalos sind, die mal Derby gucken wollen ohne Ultras, oder ob das Leute sind, die erst recht auf Stress aus sind. Ich habe wirklich keinen Schimmer. Und freue mich ausgesprochen nicht auf dieses Spiel, weil ich bin da.
Ich bin auch da. Ich habe auch noch sogar ziemlich viel Aufwand, deshalb habe ich mir das überlegt, ob ich das mache, aber ich mache es halt. Weil, okay. Ja, ich weiß nicht, also der Kern des Ganzen, und da hat halt auch eine Innenministerin bei allen Forderungen halt auch ganz offensichtlich keine Antworten drauf, ist ja, wie kannst du entweder im Vorfeld verhindern, dass diese Chaoten ins Stadion kommen, wie kannst du verhindern, dass sie Chaotenbesteck mitbringen, und wenn das alles nichts nützt, wie kannst du die identifizieren und anschließend aus dem Verkehr ziehen? Ich meine, es wird immer darüber geredet, dass du Kameratechniken hast. Ich weiß noch von dem Fanforscher Harald Lange, mit dem ich ja mal gesprochen habe, der auch sagte, du hast längst in den Stadien Kameratechniken, da kannst du gucken, ob Leute sich morgens rasiert haben oder nicht. Warum, also hilft das alles nichts oder wird es nur nicht verbreitet in der Öffentlichkeit, dass anschließend solche Leute identifiziert werden und. Es läuft halt alles aus wegen einer sehr geringen Gruppe von Chaoten alles auf, ganz egal was passiert, auf Maßnahmen hinaus, die kein Mensch will. Also sei es eben Gästefans-Ausschluss, sei es komplett Geisterspiele, sei es nur noch Sitzplätze, weil dann kannst du Karten mit Namen drauf verkaufen und dann eben Leute im Nachgang besser identifizieren, wo du sagst, alles klar, der Typ Block 11, Reihe 17, Platz 4 hat einen Böller geschmissen. Etc. pp. So, alles Sachen, die kein Mensch will, aber ganz ehrlich, ich habe auch keine Ideen, was man sonst noch machen soll, weil noch mehr Bock auf Chaoten habe ich auch nicht.
Nee. Ich glaube, ja, die nächste Eskalationsstufe wäre dann tatsächlich Stehplätze nicht zu verbieten, aber in solchen Spielen vielleicht nur zu 50% auszulasten. Wie man das dann auch immer machen möchte, ist alles irgendwie schwierig mit Dauerkarten und so, ne? Weil es einfach, ne, du hast, die Leute haben ein Ticket und so. Aber ich glaube, dass es einfach darauf hinauslaufen wird, solange Leute ins Stadion kommen zu solchen Spielen, wird es Leute geben, die Böller werfen. Da bin ich mir relativ sicher. Und am besten wäre halt zu verhindern, dass Personen mit Böllern das Stadion zu betreten. Also Böller, Waffen, Dinge. Ne? Dinge. Ich bin bei dieser Pyro-Diskussion.
Ernsthaft, aber Pyro, der Diskussionsstrang ist für mich sowieso beendet. Da wird Eintracht einen Posten im Budget haben.
Ja.
Den nennen sie wahrscheinlich Sonstiges. Ja. Da sind halt irgendwie 250.000 Euro drin. Und dann, das ist halt so.
Ja, das ist, ja, genau. Und ich finde, solange Leute nicht gefährdet werden.
Ja, solange sich nur selber die Schnauze verbrennen. Also.
So, ich rieche das nicht so gerne, aber ich finde es hübsch und ich. So, ja, genau. Aber Bella mag ich nicht und ich finde, das ist weder stimmungszuträglich, das ist kein Teil von Support, das ist wirklich gefährlich. Und zwar nicht nur für die Person, die den zündet, sondern für die, die den abbekommt, für die, die das hören und so. Das ist alles wirklich nicht cool.
Ja, es stört das Spiel und alles. Also es ist,
und
auch nicht drüber reden.
Mal schauen, was am Sonntag passiert, aber ich glaube nicht, dass das ohne passiert.
Nö, wie gesagt, ja. Ich gehe da auch nicht von aus. Ich finde es nur bedauerlich, dass bei diesem wochenlangen Gezerre und Diskussionen und Gesprächen im Vorfeld, dass die Lösung sein sollte, irgendwie wir verkaufen nur 40% der Gästekarten.
Ja, das stimmt.
Es ist einfach, es ist nichts, es ist gar nichts. Ja. Das kannst du auch bleiben lassen. Dann mach es gleich ganz dicht.
Ja.
Aber so, wie gesagt, entweder sagst du, pass auf, Leute, letzter Warnschuss, passiert wieder was, keine Gästefans mehr.
Ja.
So, und das nächste ist, passiert trotzdem was, dann gibt es halt Geisterspiele. So.
Ja.
Das hilft der Sache nicht, aber ganz ehrlich,
ja, aber
das wäre zumindest konsequent, um es da so zu sagen, ja, so, ich hab ein Drohpotenzial und in der Zeit, wo ich das umsetze, versuch ich mal, sinnvolle Lösungen erarbeiten zu lassen, weil das ist natürlich keine echte Lösung, ist ja auch klar.
Nee, ich bin aber froh, wenn das Spiel vorbei ist.
Ja, also im Moment Eintracht-Leistung, kein richtiges Bock aufs Derby mit Befürchtungen. SSV brennt die Bude, aber so macht Fußball bei mir nicht so rasend viel Spaß, wenn ich gerade ganz ehrlich bin. Also,
nee.
Gab schon mal weniger schlechte Zeiten.
Ja, das stimmt. Ich würde sagen, es kann nur besser werden. In Bezug auf den SSV Jeddelow würde ich bei der Aussage bleiben. In Bezug auf die Eintracht nicht.
Ja, in der Tat.
Aber weißt du, das Schöne ist, jetzt kommen wir hier so ein bisschen ins Labern. Ich finde, ich weiß nicht genau, wie dir das geht, aber ich habe auch ich ärgere mich. Aber ein Teil von mir ist auch so, ja, gehst ja eh hin.
Also. Ja.
Also, so, ja.
Klar. Ja, also. Gut, wir haben natürlich, wenn wirklich alle Stricke reißen, ja immerhin noch Optionen. Also ich glaube, alle, wenn es wirklich, wirklich schief geht, also sagen wir mal, drehen wir mal in drei Spielen, die jetzt wieder schief gehen, wenn die wieder schief gehen sollten, drüber. Dass wir echt sagen, nee, sorry, Trainer, das funktioniert nicht mehr mit dir. Ich glaube, Fitze kann erstmal sowieso machen, was er will.
Fitze auf die Bank.
Unser Trainer, der für den einzigen bisherigen Saisonsieg gesorgt hat, wollen wir nicht vergessen. Wir haben ja noch Michael Schiele auf der Payroll, meine Güte.
Also, ja.
Ganz ehrlich. Wenn man Jens-Uwe Freitag rausschmeißen, glaube ich, würde er sogar zurückkommen. Würde ich 50 Euro draufsetzen, dass das passieren würde.
Ja,
dem Micha würde ich es immer noch zutrauen. Ich meine, das wäre ein echt heftiger Move, aber mal ganz ehrlich,
ist
nicht der erste Ex-Trainer, der direkt zurückgeholt wird. Jeddelo hat es gemacht, hat Trainer rausgeschmissen, neuen geholt, hat den wieder rausgeschmissen und den alten zurückgeholt. Der hat aber keinen laufenden Vertrag mehr gehabt. Also noch schwierigere Umstände sogar. Der VfB Oldenburg hat es übrigens gemacht, den Vorgängertrainer zurückgeholt. Die sind damit allerdings auch ziemlich erfolglos gerade, muss man dazu auch sagen. Die haben das erste Spiel 4-0 gewonnen, verlieren seitdem zwei Spiele in Folge und zwar ziemlich hoch. Aber gut, das sind Gedanken, da sprechen wir, wie gesagt, mal in drei Spielen drüber. Wir hoffen mal eher, dass Scherling irgendwie den Dreh reinkriegt und sagt so, jetzt kriegen wir es hin.
Definitiv. Ich hoffe, kleine Fußnote an der Stelle, dass die Verträge um die Klausel ergänzt werden. Erfolgsprämien werden ausgezahlt, wenn der Vertragshalter im Amt war zum Zeitpunkt des Erfolgs oder mindestens 65% dazu beigetragen hat, nachweislich.
da wir unsere Gegend gerade natürlich mit etwas Positivem beschließen wollen. Positiv am letzten Spieltag war, Jens Hertel bekommt keine Punktprämien.
Ja, also bitte, wirklich.
Es ist ja nicht alles schlecht gewesen.
Ja. Also das hat mich wirklich extrem amüsiert. Das hat mich wirklich sehr belustigt. Ich weiß auch gar nicht, womit ich das vergleichen soll, aber meine Güte. Auch
unvergleichbar.
Da ist dieses Selbstbewusstsein. Wahnsinn, wirklich. Wahnsinn, ja, vielleicht kann ich ein Seminar bei ihm machen.
So. Ja.
Keine Ahnung.
Ja, mal gucken. Vielleicht stehen in meinem Arbeitsvertrag auch Dinge drin. Ich sage so, hey.
Ja. Oh, ich muss mal
übrigens,
gucken.
Vor 17 Jahren habe ich mal. Ja. Na, wo ist denn das Geld dafür? Ja. Mein Nachfolger hat die KPIs eingehalten. Da kriege ich jetzt bitte noch Geld für. Ne? Zielerreichung meines Nachfolgers. Bitte überweise.
Ich finde das wunderschön, ja. Können wir viel daraus lernen.
Auf jeden Fall. In diesem Sinne, Anna.
Sehr schön, Thomas.
Schau mal, was beim Derby passiert. Und sprechen dann wieder drüber.
Schönen Abend noch.
Schönen Abend noch. Macht's gut. Tschüss.